Hallo und willkommen zum Londi Podcast. In diesem Podcast und auf unserer Online-Plattform londi.de dreht sich alles um das Thema Lernstörung. Es geht also um Lese- und oder Rechtschreibstörung, auch Legasthenie oder LRS genannt, und Rechenstörung, auch als Dyskalkulie bezeichnet. Heute möchten wir mit Vorurteilen gegenüber Lernstörungen aufräumen, vielleicht ein paar Tipps geben, was erste Anzeichen für eine Lernstörung sein können und informieren, wie sich Eltern von Betroffenen Unterstützung holen können. Dazu haben wir einen Experten zu dem Thema eingeladen, Herrn Professor Dr. Schulte-Körner. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU-Klinikums München und hat den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Er forscht mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Lernstörung. Lieber Herr Professor Schulte-Körne, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sein können, um uns etwas über Legasthenie und Dyskalkulie zu erzählen. Vielleicht fangen wir mal mit ein paar Mythen oder Klischees an. Zum Beispiel denken ja einige, dass die Eltern von Kindern mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie einfach zu wenig Zeit in die Förderung ihres Kindes investiert haben. Können Sie vielleicht mit dem Klischee aufräumen?
Ja, sehr gerne räume ich mit dem Klischee auf, denn es ist tatsächlich so, dass bei diesen schulischen Entwicklungsstörungen die Eltern eine große Rolle haben, wenn es um die Unterstützung geht. Aber man kann mitnichten sagen, dass eine der Ursachen darin liegt, dass die Eltern zu wenig Zeit haben oder ihre Kinder nicht ausreichend unterstützen würden. Im Gegenteil, gerade Eltern sind sehr besorgt um das Wohl ihrer Kinder und auch ihre Lernentwicklung. Und nicht selten sind es sogar Eltern die Ersten, die feststellen, dass bei ihrem Kind eine Legasthenie oder Dyskalkulie vorliegt.
Was sind denn also die Ursachen von Legasthenie oder auch Dyskalkulie?
Ja, beide gehören ja zu den schulischen Entwicklungsstörungen. Und man könnte jetzt vielleicht annehmen, wenn das Entwicklungsstörung heißt, das ist eine Problematik, die nur über eine gewisse Phase der kindlichen Entwicklung auftritt. Aber das stimmt nicht, denn die Lese- und Rechtschreibstörung, wie man auch sagt, oder die Rechenstörung existieren über die gesamte Altersspanne, also auch im Erwachsenenalter. Und die Ursachen sind tatsächlich unterschiedlich für das Lesen und für die Rechtschreibstörung im Vergleich zur Rechenstörung. Bei der Lese- und Rechtschreibstörung spielen genetische Faktoren eine Rolle, aber viele Faktoren sind auch in der Hirnentwicklung zu sehen. Zum Beispiel ist die Verbindung von der Lautwahrnehmung zu der visuellen Wahrnehmung häufig gestört. Das merkt man daran, dass es den Kindern schwerfällt, einzelne Buchstaben mit den Lauten zu verbinden. Und umgekehrt ist es auch ein Problem, dass die Kinder das gehörte Wort, also wenn jemand ein Wort ausspricht und dann das verschriftlicht, dass diese Verbindung im Gehirn gestört ist. Aber nicht nur das ist manchmal ein Problem in der Hirnentwicklung, sondern auch das Abspeichern von Wortteilen oder Wortbildern. Wir gehen davon aus, dass Kinder in der Entwicklung über das Lesen und sich Erarbeiten von Wörtern ein sogenanntes Wortgedächtnis sich aneignen. Das bedeutet, wenn ein Kind dann über solche Gedächtniskapazitäten verfügt, dass, wenn ein neues Wort auftritt, dass es schnell abrufen kann. Dieser Leseprozess kennzeichnet insbesondere die Kinder, die sehr schnell automatisiert lesen können. Hingegen ist es bei den Kindern mit einer Lesestörung anders. Sie können auf dieses Wortgedächtnis schlechter zugreifen, es dauert deutlich länger und häufig gelingt es auch nicht, das vollständige Wort zu generieren. Das führt dazu, dass nur einzelne Wortteile gelesen werden können und dass vor allen Dingen der Leseprozess insgesamt verlangsamt ist. Bei der Rechenstörung handelt es sich um andere Probleme. Hier geht es darum, dass die Kinder häufig vielleicht auch bedingt durch biologische Faktoren nicht in der Lage sind oder schlechter in der Lage sind, sich Mengen vorzustellen oder auch sich vorzustellen, wie sich die Zahlen in dem sogenannten Zahlenraum darstellen. Dies führt dazu, dass einfache Rechenoperationen nicht gelingen, weil den Kindern die Vorstellung zum Beispiel darüber fehlt, was groß und was klein ist, was viel und was wenig ist. Insbesondere dann, wenn es darum geht, einzelne Rechenschritte zu erlernen, nämlich zum Beispiel bei der Division herauszufinden, welche Bedeutung die einzelnen Zahlen haben und wie sie zueinander sich verhalten, sieht man in der Hirnforschung tatsächlich in einzelnen Hirnarealen Minderaktivierung. Wir gehen also davon aus, dass auch bei der Rechenstörung wie bei der Lese-Rechtschreibstörung Hirnfunktionen verändert sind, Die Ursache dafür könnte in einzelnen genetischen Faktoren liegen, könnte aber auch in einer Wechselwirkung von genetischen und Umweltfaktoren liegen.
Vielen Dank dafür. Was können denn vielleicht die ersten Anzeichen einer Lernstörung bei Kindern und Jugendlichen sein?
Die Lernstörungen sieht man meistens schon im Vorschulalter, wenn sie dann sehr ausgeprägt sind. Das heißt, bereits bei der Lesestörung sehen wir, dass Kinder schlecht sich orientieren können, wenn sie Silben unterscheiden sollen oder gar wenn sie einzelne Laute erkennen sollen. Dieses sind sogenannte frühe Hinweise, die natürlich noch nicht in der Lage sind, eine Lesestörung zu vorherzusagen, aber wir beobachten dann bei diesen Kindern in der weiteren Entwicklung, wenn sie Laute und Buchstaben miteinander verbinden, dass das sehr, sehr schlecht gelingt. Bei der Rechenstörung gibt es auch Vorläuferfertigkeiten. Das heißt, die Kinder haben Schwierigkeiten beim Abzählen oder eben halt auch Reihenfolgen zu erkennen. Auch hier sind es Vorläuferfertigkeiten, die noch nicht jetzt uns hundertprozentig sagen können, wenn das Kind es nicht kann, entsteht eine Rechenstörung, aber sind gewisse Hinweise. Kommen die Kinder dann in die Schule und werden dann im Unterricht mit den verschiedenen Herausforderungen des Schriftspracherwerbs oder des Rechens konfrontiert, sieht man, dass dieser Entwicklungsprozess erheblich verlangsamt ist. Das heißt, die Kinder brauchen mehr Zeit, machen häufiger Fehler und zeigen relativ schnell schon eine gewisse Frustration bei diesen Lernprozessen, im Gegensatz zu der anderen Lernentwicklung in den übrigen Fächern.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man eine Lernstörung vermutet, wie kann man das denn diagnostizieren und wann ist das frühestens möglich?
Die Diagnostik, um eine Störung festzustellen, ist meistens erst nach einem bzw. anderthalb Schuljahren sinnvoll möglich. Allerdings ist es wichtig, bereits früh genau hinzuschauen. Und wenn man jetzt von einer schulischen Diagnostik spricht, dann sind bereits die ersten Hinweise auf eine verzögerte Lernentwicklung zielführend. Das heißt, wenn ein Kind in seinem Lernprozess sehr verlangsamt ist und es gibt keine anderen Gründe dafür, wie zum Beispiel fehlende Unterrichtung oder auch Beeinträchtigungen, zum Beispiel durch erhebliche psychische Probleme oder Belastung in der Familie, wenn dies alles nicht zutrifft und das Kind trotz dessen es intensive Förderung bekommt, diese Lernschritte nicht vollzieht, dann sind das erste wichtige Hinweise. Aufbauend auf diesen Hinweisen sollte dann eine Diagnostik, meistens eine fachärztliche bzw. psychologische Untersuchung folgen, die verschiedene Bereiche beinhaltet. Hierzu gehören einerseits die Überprüfung der Leseentwicklung, der Rechtschreibentwicklung oder der Rechenentwicklung mit entsprechenden standardisierten Testverfahren. Aber ebenso gehört auch dazu, die kognitiven Fähigkeiten des Kindes genau zu überprüfen, um auszuschließen, dass eine allgemeine Lernbehinderung vorliegt. Außerdem sollten auch immer die visuellen und auditiven Wahrnehmungsfunktionen genau angeschaut werden, um auszuschließen, dass vielleicht in diesem Bereich Probleme vorliegen, die auch hochrelevant sind für die Entwicklung im Lesen und Schreiben. Werden diese diagnostischen Verfahren entsprechend durchgeführt, kommt man zu ersten Hinweisen, ob eine unterdurchschnittliche Leistung im Lesen, im Rechtschreiben oder Rechnen vorliegt. Liegt diese über einen längeren Zeitraum vor und ist nicht erklärbar durch fehlende Beschulung, dann ist es ein sicherer Hinweis, dass hier eine schulische Entwicklungsstörung vorliegen wird.
An wen können sich denn die Eltern wenden, wenn sie eine Lernstörung bei ihrem Kind vermuten?
Die Eltern sollten natürlich zunächst erstmal den Kontakt zur Schule suchen, denn der Entwicklungsprozess findet ja in der Schule statt. Meistens sind die zuständigen Lehrkräfte auch selbst schon mit dem Thema konfrontiert bei der Schülerin oder bei dem Schüler und stellen fest, hier ist etwas, was von der normalen Entwicklung abweicht. Die weitere Diagnostik findet dann entweder durch den schulpsychologischen Dienst statt oder, was nicht selten in der Praxis auch notwendig ist, auch eine entsprechende fachärztliche Untersuchung. Diese wird dann meistens in kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen oder sozialpädiatrischen oder sozialpsychiatrischen Schwerpunktpraxen angeboten. Wichtig dabei ist, dass es eine vollumfängliche Diagnostik ist, die nicht nur einen einzelnen Test durchführt, sondern das Kind in seiner gesamten Entwicklung genau anschaut. Und dazu gehört auch die emotionale Entwicklung. Denn bei vielen Kindern mit schulischen Entwicklungsstörungen wissen wir, dass sie aufgrund ihrer häufig negativen Lernerfahrung emotionale Probleme wie Angst vor der Schule, Angst vor einzelnen Aufgaben, auch zum Teil Angst vor der Klasse bekommen, weil sie nicht selten erlebt werden, dass sie wegen ihrer Lernprobleme gehänselt werden oder auch bloßgestellt wurden.
Neben den Lernstörungen gibt es ja auch den Begriff von Lernschwierigkeiten. Was ist denn der Unterschied zwischen Lernstörung und Lernschwierigkeiten?
Die Lernschwierigkeiten weisen meistens auf einen vorübergehenden Prozess hin und grenzen sich davon ab, dass sie nicht eine spezifische Ursache haben, sondern meistens halt im Rahmen eines vielleicht schulischen Überforderungssituation, eines persönlichen Konfliktes entstehen, während die Lernstörung, so unsere bisherigen Kenntnisse zumindest, meistens neurobiologische oder genetische Ursachen haben, die häufig auch nicht so einfach zu behandeln sind. Das bedeutet halt, wir reden, wenn wir von einer Lese- und Rechtschreibstörung oder Rechenstörung sprechen, von einer tatsächlich in den internationalen Klassifikationsschemata genannten psychischen Erkrankungen. Und deshalb werden auch die entsprechenden Diagnostikleistungen von den Krankenkassen als ärztliche Leistung übernommen.
Wie lang kann denn so eine Lernstörung anhalten?
Die Lernstörungen sind häufig tatsächlich eine Beeinträchtigung des gesamten Lebens. Wir haben zwar sehr gute Erfolge mit den einzelnen therapeutischen Ansätzen, doch ein wesentlicher Teil auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die betroffen sind, ist das Konzept des sogenannten Akzeptieren der eigenen Erkrankung. Das heißt, es geht darum, im Rahmen einer Beratung zu erlernen halt, wie gehe ich mit meiner Lernstörung um? Und zwar sowohl in der Schule als auch nach der Schule, in der Berufsausbildung, im Studium oder später auch im Beruf. Denn viele Betroffene haben auch als Erwachsene, gerade wenn eine ausgeprägte Lesestörung vorliegt, Schwierigkeiten im schnellen Lesen. Sie verlesen sich häufig. Sie verlesen sich vor allen Dingen dann, wenn es eine Stresssituation ist. Zum Beispiel, wenn sie unter Druck etwas schnell erfassen sollen, dann wird es besonders schwierig. Und das kann in manchen Lebenssituationen sehr relevant sein und zu Fehleinschätzungen führen. Weshalb es wichtig ist, auch zu wissen, Lesen-Rechtschreibstörungen sind nicht nur eine Störung des Kindes- und Jugendalters, sondern auch des Erwachsenenalters.
Können Lernstörungen denn auch mit anderen Problemen gemeinsam auftreten?
Lernstörungen treten sogar sehr häufig gemeinsam mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen auf. Hierzu zählen tatsächlich die Ängste oder die Angststörungen, die Depression, aber auch Verhaltensweisen wie Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung und Impulsivität. Und im Jugendalter sehen wir es nicht selten, dass junge Menschen mit einer ausgeprägten Lese-Rechtschreibstörung auch Störungen in ihrem Sozialverhalten haben, zum Teil auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten und zum Teil auch tatsächlich erheblich in der Schule belastet sind. Deshalb ist es immer wichtig, genau hinzuschauen. Es gibt nämlich auch die nicht seltene Kombination zwischen einer Lese- und Rechtschreibstörung und einer Rechenstörung. Hat man früher gesagt, halt, die Kinder, die Leseprobleme haben, sind immer gut im Rechnen, müssen wir heute feststellen, dass das mitnichten der Fall ist. Wir kennen sogenannte kombinierte Lernstörungen, wo die Kinder tatsächlich in diesen drei Lernbereichen massiv betroffen sind.
Wo wir gerade von der Schule geredet haben, gibt es denn gesetzliche Bestimmungen in der Schule für den Umgang mit den Kindern mit einer Lernstörung?
Der Umgang mit der Schule ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Die Gesetzesvorgaben oder Verordnungen weichen tatsächlich voneinander häufig ab. Meistens ist es so geregelt, dass Kinder mit einer Lese- und oder Rechtschreibstörung in der Grundschule Entlastungen bekommen. Und zwar gibt es da verschiedene Formen. Es gibt einerseits den Nachteilsausgleich und den Notenschutz. Bei der Rechenstörung ist es längst nicht so verbreitet. Es gibt es in einzelnen Bundesländern auch hier entsprechenden Nachteilsausgleich. In manchen Bundesländern gibt es den überhaupt nicht. Schaut man dann in die Gesetzgebung für die weiterführenden Schule, wird es sehr, sehr dünn. In manchen Bundesländern gibt es Regelungen bis hin zum Schulabschluss, einschließlich Abitur. In manchen Bundesländern laufen die Regelungen, gerade bei der Lese- und Rechtschreibstörung, noch ungefähr bis zur 10. Klasse. Bei der Rechenstörung findet man kaum noch Regelungen und da ist tatsächlich ein großer Handlungsbedarf, ähnlich wie für die Lese-Rechtschreibstörung auch schulische Regelungen für die Kinder mit einer Rechenstörung zu schaffen.
Sie hatten gerade schon Nachteilsausgleich und Notenschutz erwähnt. Was ist denn da genau der Unterschied und was wird genau auf dem Zeugnis vermerkt?
Der Nachteilsausgleich dient primär, ebenso eigentlich auch wie der Notenschutz, das Kind zu entlasten, aber es sind unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen. Im Nachteilsausgleich werden die Lernbedingungen für das Kind verändert, sodass es durch den Nachteil, den es durch die Erkrankung hat, eine Kompensation bekommt, nämlich indem es zum Beispiel einen Zeitzuschlag bekommt bei Leistungserhebungen, bei Prüfungen, aber auch Entlastungen bekommt dadurch, dass zum Beispiel die Prüfungsaufgaben auf entsprechenden großen Papier gedruckt sind, mit großen Buchstaben gedruckt sind, sodass die Aufgaben leichter zu lesen sind. Oder es werden die Aufgaben anstatt schriftlich, werden sie mündlich angeboten. Es gibt weitere Möglichkeiten des Nachteils, das ist zum Beispiel die Benutzung eines Zeilenlineals oder auch die Möglichkeit, mit einer Diktierfunktion, einem Gerät zu arbeiten, wo die Kinder dann ihre Antworten diktieren und dann in Ruhe abhören und dann das, was sie entworfen haben, dann handschriftlich später in einem ruhigen Raum nochmal zu Papier zu bringen. Bei dem Notenschutz ist es anders, dort geht es tatsächlich um die Leistungsbewertung. Hier wird, wenn die Leistungen unterdurchschnittlich sind, die Zahl zum Beispiel bei den Rechtschreibfehlern nicht gewertet, sondern nur die schriftliche Ausdruck. Dies bedeutet, dass zum Beispiel bei einem Kind, was aufgrund einer guten schriftlichen Leistung, aber bei extrem vielen Rechtschreibfehlern eine Note 6 erhalten würde, dann in der Benotung die Rechtschreibfehler nicht bewertet werden und es dann entsprechend eine Benotung für den schriftlichen Ausdruck bekommt. Notenschutz bei der Rechenstörung gibt es meines Wissens bisher noch in keinem Bundesland. Dort wird lediglich der Nachteilsausgleich vereinzelt eingeräumt, was aber auch in jedem Fall zu einer Entlastung führt.
Sie hatten gerade schon angesprochen, dass es auch unterschiedliche Voraussetzungen gibt für Nachteilsausgleich und Notenschutz. Was sind denn diese Voraussetzungen, die das Kind erfüllen muss? Oder ist das ganz abhängig von der Schule?
Die Voraussetzungen werden von der Schule, meistens von den Klassenleiterinnen und Leitern geprüft, beziehungsweise von der Schulleitung. Und die Voraussetzungen sind, dass eben eine entsprechend festgestellte schulische Lernstörung vorliegt. Denn der Nachteilsausgleich und vor allem auch der Notenschutz darf nur dann gewährt werden, wenn eine tatsächlich meistens ärztlich festgestellte Störung vorliegt. Liegt die vor, dann haben auch die Eltern den Anspruch auf die Gewährung des Nachteilsausgleichs bzw. Notenschutzes, weil manchmal wird er trotz des Vorliegens des Anspruchs der Eltern nicht gewährt, sodass es mal dazu führen kann, dass Eltern auch sich entsprechend darum kümmern müssen, dass die Rechte des Kindes auch tatsächlich gewährt werden.
Welche Untersuchungen benötige ich denn, um diese Voraussetzungen für mein Kind feststellen zu lassen?
Das ist meistens sehr unterschiedlich. Das regeln wiederum die Bundesländer, beziehungsweise wird in den einzelnen Schulen dann umgesetzt. Die Voraussetzungen sind in der Sprache der Schule die besonderen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen. Dort wird der Begriff der Lernstörung meist nicht verwandt. Aber das Konzept, was damit gemeint ist, sind tatsächlich besondere Schwierigkeiten entsprechend einer Lese- und Rechtschreibstörung. Deshalb wird auch der Nachteilsausgleich meist erst dann gewährt, wenn durch eine Diagnostik festgestellt ist, dass die Leistungen im Lesen, Schreiben bzw. Rechnen unterdurchschnittlich sind. Und dies kann nur erfolgen, wenn entsprechende standardisierte Testverfahren durchgeführt wurden.
Gibt es denn Schulen oder Schulformen, die besonders geeignet sind, um ein Kind mit Lernstörung zu fördern?
Wir gehen davon aus, dass Kinder mit einer Lernstörung hinsichtlich ihrer geistigen Fähigkeiten genauso begabt sind wie alle anderen Kinder. Von daher heißt es nicht, wenn ein Kind eine Lernstörung hat, dass eine spezielle Schulform geeignet oder nicht geeignet ist, sondern sie sind für die Schulform geeignet, für die sie entsprechend dann sich qualifizieren können. Allerdings muss man festhalten, dass gerade aufgrund häufig fehlender Unterstützung die Kinder mit einer Rechenstörung es sehr schwer in unserem Bildungswesen haben. Vor allen Dingen dann, wenn Mathematikleistungen tatsächlich die Hürde sind, um entsprechende Schulformen zu besuchen bzw. die weiter zu besuchen. Deshalb ist es nicht selten so, dass in dem Bereich der Förderschulen sich Kinder befinden, die trotz guter Begabung aufgrund einer ausgeprägten, meistens kombinierten Lernstörung dort beschult werden. Das ist aus meiner Sicht häufig ein Kompromiss, weil es in den Schulen nicht selten noch an entsprechender spezifischer Förderung fehlt. Aber man kann nicht sagen, halt, Kinder mit Lernstörungen sind primär die Kinder, die in die Mittelschule oder in die Realschule gehören, sondern wir gehen davon aus, dass viele Kinder auch das Gymnasium besuchen können und sollten. Allerdings müssten dort eben entsprechende Hilfen und Unterstützung implementiert werden.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn im Moment an den Schulen für die Kinder?
Man muss sagen, dass die Hilfsmöglichkeiten an den Schulen sehr, sehr unterschiedlich sind. Auch da regeln die Bundesländer das sehr unterschiedlich. Es ist nicht selten eine Frage der Kapazitäten und die Frage der Ausbildung der Lehrkräfte. Die Kapazitätsfrage zeigt sich meistens schon in der Grundschule, dass entsprechender Förderunterricht, der angeboten werden soll, nicht spezifisch realisiert wird, sondern dass die Kinder mit einem spezifischen Förderbedarf alle zusammengefügt werden und dann von einer Person unterrichtet werden, die nicht für alle Bereiche speziell ausgebildet ist. Um das ein bisschen plastischer zu machen, das bedeutet, dass das Kind mit dem Migrationshintergrund und aufgrund dessen mit Sprachproblemen zusammen mit einem Kind mit einer Hyperaktivitätsstörung sitzt und einem Kind mit einer Rechenstörung und einer Lesestörung. Dieses führt dann meistens zu einem Kompromiss in den Förderunterricht, aber die spezifischen Hilfen, die die einzelnen Kinder jeweils bedürfen, können nicht angesprochen werden. Und insgesamt ist die Wirksamkeit von so einem Förderunterricht natürlich gering. Wir wünschen uns tatsächlich, dass es für die Kinder mit den Lernstörungen Lehrkräfte gibt, die auch in der Förderung dieser Kinder entsprechend ausgebildet sind und die diese Förderung in Gruppen, nicht nur im Primarbereich, auch in den sekundären Bereich, also in der weiterführenden Schule, anbieten würden.
Wo wir gerade von Fördermöglichkeiten gesprochen haben, was können die Eltern denn vielleicht zu Hause tun, um ihre Kinder mit Lernstörungen zu unterstützen?
Das Wichtigste, was Eltern tun können, ist, nachdem sie erfahren haben, dass das Kind eine Lernstörung hat, ist, ihnen den Rücken zu stärken und den Druck herauszunehmen. Denn oft erleben Eltern das, ich sage jetzt mal, Scheitern des Kindes in der Schule oder die erheblichen Probleme des Kindes in der Schule als auch ihr eigenes Scheitern. Nämlich, dass sie sagen, halt, wir haben es nicht geschafft, dass unser Kind so weit kommt in der Schule. Wir haben das Gefühl, wir haben es nicht ausreichend unterstützt. Und letztendlich dann über diese Schuldzuschreibung gelingt es dann nicht, eine entspannte Atmosphäre zu Hause zu schaffen, sondern sie ist immer wieder überdeckt von Angst, jetzt kriegt das Kind wieder einen Test zurück oder eine Klassenarbeit. Und der Druck in der Familie ist meistens extrem hoch. Vor allen Dingen auch deshalb, weil Eltern merken halt, dass die Kinder mit den unerkannten Lernstörungen oder wenig unterstützten Bedingungen, dass diese Kinder dann auch morgens ungern in die Schule gehen und häufig dann auch Bauch- oder Kopfschmerzen vor der Schule bekommen und das als, muss man sagen, als psychische Reaktion darauf, dass sie vorwegnehmen, dass es wieder ein schrecklicher oder anstrengender Tag in der Schule werden kann. Deshalb ist es wichtig, als Eltern sehr aufmerksam zu sein und auch die Zuwendung nicht abhängig von Leistungen zu machen, sondern dem Kind zu signalisieren, wir stehen immer hinter dir und wir verstehen, dass du die Lernstörung hast, aber wir wissen auch, wir können was gemeinsam dagegen tun und wir können auch gemeinsam eine Lösung für dich finden. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Kinder merken, dass sie einen permanenten und sicheren Rückhalt zu Hause bekommen. Und wenn er auch vielleicht nicht spezifisch ist, dass die Eltern das Kind nicht vielleicht spezifisch fördern können, so können sie doch emotionale Wärme ausdrücken. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Kinder nach manchen Schultagen benötigen.
Ja. Wenn es denn jetzt zu Konflikten zu Hause kommt, vielleicht eben wegen der schlechten Noten oder auch bei Hausaufgaben, das wahrscheinlich häufig ein Streitthema ist, was könnten Sie denn den Eltern vielleicht raten in der Situation, was sie machen können?
Ja, Konflikte entstehen meistens nicht einmalig, sondern sind Konflikte, die häufig sich über einen längeren Zeitraum entwickeln. Das heißt, die Eltern schildern dann, wenn man nachfragt, was ist zu Hause schwierig eigentlich, dass sie jedes Mal bei den Hausaufgaben verzweifeln. Und genauer nachgefragt wird dann deutlich, sie verzweifeln deshalb, weil sie eine gewisse Vorstellung haben, was das Kind eigentlich bei den Hausaufgaben leisten und muss und was das Kind erzielen sollte. Allein daran schon zu arbeiten, was realistische Erwartungen an Lernentwicklung für ein Kind mit einer Lernstörung ist, ist das Wichtigste. Das heißt, in der Beratung, und da sollten die Eltern eben nicht allein gelassen werden, sondern in Beratung, im therapeutischen Setting ist es wichtig, gemeinsam mit dem Kind, den Eltern und der Therapeutin, den Therapeut, wir nennen das ein sogenanntes Störungskonzept, zu entwickeln, um zu erklären, warum hat dieses Kind gerade diese Lernprobleme. Wenn man so ein Konzept entwickelt, versteht man besser und kann man auch vor allen Dingen besser mit solchen Situationen umgehen. Man wird dann die Leistungsanforderungen anpassen und dem Kind vielleicht einzelne Hilfen geben, aber auch dafür sorgen, dass vielleicht der Umfang der Hausaufgaben, was man sehr gut mit der Schule auch regeln kann, geringer wird. Und dass eben die Bewertung der Hausaufgaben bei einem Kind eine andere ist, als die Hausaufgaben, die ein Kind ohne Lernstörung anfertigen muss. Außerdem könnten Eltern im Rahmen auch des Therapeutischen begleitend erlernen, wie sie zum Beispiel mit Frustrationen des Kindes umgehen. Ja, also wie gehe ich damit um, wenn mein Kind immer verzweifelt ist, oder wie gehe ich damit um, wenn mein Kind von vornherein sagt, ich mache die Hausaufgaben nicht. Dann ist es meistens nämlich nicht sinnvoll, darauf zu beharren und sagen, jetzt machst du die aber, sondern dass man im Vorfeld klärt, was mache ich dann, wenn eine Hausaufgabe zu schwer ist. Dann muss ich eben das Anforderungsniveau der Hausaufgabe verändern. Das kann ich aber wieder nur im Dialog mit der Schule. Also es ist eine komplexe Situation, für die man sicherlich nicht einfache Lösungen oder Tipps so sagen kann. Generell ist es, glaube ich, immer wichtig, sich sehr gut zu informieren, sich professionelle Hilfe zu suchen und nicht versuchen, alles alleine zu Hause zu lösen. Vor allen Dingen mitnichten das Kind mit Dingen zu fördern, wo man meint, ja, das habe ich selbst so in der Schule gelernt, das wird schon gut sein. Das ist manchmal nicht unbedingt der richtige Weg.
Sie hatten gerade schon die professionelle Hilfe auch angesprochen, aber in den Köpfen vieler ist ja Therapie noch mit Stigmata verbunden, nur wirklich kranke Leute gehen zur Therapie. Was können Sie vielleicht Eltern als Argumente dafür geben, zu einer Therapie zu gehen?
Es handelt sich ja dabei um die sogenannte Lerntherapie, wobei, das möchte ich gleich betonen, das kein geschützter Begriff ist. Aber ich kann Eltern nur motivieren, zu versuchen, lerntherapeutischen Hilfen für ihr Kind zu bekommen, wenn es sich um eine andauernde und schwere Lernstörung handelt. Denn dort passiert tatsächlich eine professionelle Hilfe. Das heißt, die Therapeutinnen und Therapeuten sind dafür ausgebildet, wissen, welche Übungen sie mit dem Kind durchführen müssen. Vor allen Dingen ist es wichtig, gerade nach so einer frustrierenden Lernerfahrung erstmal Motivation aufzubauen. Denn ohne Motivation und eine, ich sag mal, eher optimistischere Sicht auf die Lernentwicklung kann kein Kind wirkliche Lernerfolge erzielen. Deshalb ist es auch eben ganz gut, wenn man die Therapeutsituation aus der Familie herausnimmt und dieses an einen extra Ort in einem, wie wir sagen, extra Setting dann abbildet. Das heißt, dort ist jemand, der nicht in so einer engen Bindung wie die Eltern das Kind ist, und die Person kann meistens auch besser Grenzen setzen, kann auch häufig leichter Strukturen vorgeben und kann aufgrund der Professionalität auch vor allen Dingen gezielte und angemessene Hilfen anbieten. Das Problem bei der Lerntherapie ist, dass die Kosten, die damit entstehen, nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Und das ist etwas, was wir sehr bedauern und was sich auch aus meiner Sicht dringend ändern müsste, dass nämlich diese therapeutischen Leistungen bei einer Erkrankung auch über das Gesundheitswesen abgedeckt sein sollte. Dies ist aber bisher nicht der Fall. Das heißt, die Kosten werden überwiegend von den Eltern getragen.
Sie hatten jetzt schon über die Kosten geredet, aber wie finde ich denn einen geeigneten Lerntherapeuten für mich und mein Kind?
Die Suche nach Lerntherapieangeboten ist insofern möglich, dass man zum Beispiel die Internetseite des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e.V. benutzt. Dort sind die Therapeutinnen und Therapeuten gelistet, die eine zertifizierte Ausbildung gemacht haben, die wir generell empfehlen. Es gibt Angebote auch von weiteren Verbänden, vom Fachverband Integrative Lerntherapie, die ebenfalls ihre Therapeutinnen und Therapeuten auf der Webseite nennen, sowie zum Teil findet man sie auch bei den Jugendämtern, die Listen haben von Therapeutinnen und Therapeuten, oder man schaut im Internet. Der Punkt dabei ist allerdings, dass der Titel Lerntherapie nicht geschützt ist und man genau hinschauen muss, ob die Person, die diese Leistung anbietet, dafür qualifiziert ist, indem sie zum Beispiel eine qualifizierte, zertifizierte Ausbildung durchlaufen haben, wie die Ausbildung Dyslexie- oder Dyskalkulietherapeut nach BVL.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Professor Schulte-Körne, für Ihre interessanten Antworten. Und ich denke, wir konnten heute einiges dazulernen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Nützliches aus diesem Interview mitnehmen konnten. Wenn Sie mehr Interesse an den Themen Legasthenie und Dyskalkulie haben, schauen Sie doch gerne auf unserer Webseite londi.de vorbei oder hören Sie in einen unserer anderen Londi-Podcasts. Bis bald!